Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Ich bin Katrin Ohlendorf, willkommen in dieser Hörsaalfolge. Also ich vermute mal stark, dass ihr das auch kennt irgendwie, dass ihr bei schlimmen Ereignissen, wie etwa beim Hochwasser im Ahrtal oder bei der Covid-19-Pandemie, euch gefragt habt, hätte das nicht besser laufen können? Oder hätten wir, und da meine ich jetzt nicht Individuen, uns Einzelne, sondern die Gesellschaft, Institutionen, Politik als Gesamtes, also hätten wir es nicht eigentlich besser wissen müssen? Und auch manchmal, sind wir vielleicht nicht auch selbst schuld daran, dass das passiert ist oder zumindest wie das passiert ist? Oft trifft das tatsächlich zu, sagt zumindest der Soziologe und Katastrophenforscher Martin Voss. Aber er sagt auch, es gäbe vielleicht einen Weg, wie wir solche Krisen vermeiden oder zumindest besser handeln könnten.
Die Natur kennt keine Katastrophen. Die Ursachen für dieses kollektive Scheitern liegen in der Gesellschaft. Die Krisen der Zeit, so meine ich, haben etwas damit zu tun, dass wir nicht tun, was wir wissen. Wir leben in einer Gesellschaft, die funktional differenziert ist, in der die Handelnden erlernt haben, dass es richtig ist, sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Wenn alles immer komplexer wird, dann hilft man sich mit ganz einfachen Antworten, mit der Suche nach dem Sündenbock. Das ist der Stoff, aus dem Katastrophen werden. Unser Blick und unsere Antworten stammen aus einer anderen Epoche. Sie brauchen sozusagen wenigstens ein Update. Wie könnte ein lebenswertes Deutschland im Jahre 2050 wohl aussehen? Ich möchte den Horizont möglicher Lösungen erweitern.
Den Horizont möglicher Lösungen erweitern, um unsere Gesellschaft resilienter gegen Krisen und Katastrophen zu machen. Ja, klingt toll, finde ich, aber wie? Wie soll so ein Update aussehen? Seine Idee dafür verrät uns Martin Voss gleich. Zuerst erklärt er uns aber noch, worin seines Erachtens das Problem überhaupt besteht. Und das kann, das gebe ich offen zu, erstmal vielleicht ein bisschen deprimierend wirken. Aber ich verspreche, am Ende kommt ein interessanter, optimistischer Vorschlag, den ich euch gerne mit in die Feiertage geben wollte. Weil da kann man nämlich super drüber nachdenken und diskutieren und auch weiterspinnen. Und ich dachte beim Hören so, das wäre ja vielleicht auch ein Ansatz, die Debattenkultur und Kommunikation in diesem Land mal wieder etwas zu verbessern, weil die macht mir, wie vielleicht auch euch einigen, gerade immer mehr Sorgen. Aber hört selbst, wir starten gleich. Hier nur noch kurz die Eckdaten zum Redner und zum Vortrag. Martin Voss leitet die Krisen- und Katastrophenforschungsstelle KFS an der FU Berlin und ist dort auch Professor für Krisen- und Katastrophenforschung. Sein Vortrag Krisen, Katastrophen, Zeitenwende – Neue Institutionen für eine resiliente Gesellschaft hat er am 24. September 2024 gehalten im Rahmen der Reihe Dialog im Museum der Daimler- und Benz-Stiftung. Ja, und noch ganz kurz zum Schluss ein Hinweis. Am Anfang, da knistert die Aufnahme so ein bisschen. Das hört gleich auf. Ich hätte es einfach super schade gefunden, euch den Vortrag vorzuenthalten. Nur deshalb. So, jetzt geht's endlich los. Viel Spaß.
Ich bin Soziologe vom Hause aus und da fragt man sich vielleicht schon per se, was macht der denn mit Katastrophen? Katastrophen, das ist doch, wie sagt man schon, der Meteorit, der ihm hoffentlich nicht auf den Kopf fällt. Nee, eben nicht. Der Meteorit ist ein Problem, man sollte ihm ausweichen, aber es gibt vieles, was wir sehr viel besser gestalten und verhindern können und in dem Bereich bewegen wir uns mit unseren Arbeiten. Krisen, Katastrophen, Zeitenwende, ein wirklich deprimierender Titel. Sie sind trotzdem gekommen und das macht mir Hoffnung. Es sagt mir, dass da ganz viele Menschen sind in der Gesellschaft, die sich rational mit den Gefahren der Zeit auseinandersetzen, die offen sind und sogar bereit dazu, eine gute Dreiviertelstunde einem Soziologen ihre Aufmerksamkeit zu schenken, auf was sie sich da wohl eingelassen haben. Krisen jedenfalls haben uns hier heute zusammengeführt. Wir nehmen als bedrohlich wahr, wie sich Temperaturen und Niederschlagsmuster verändern und fürchten, was der Klimawandel für die nächsten Jahrzehnte so projiziert. Wir blicken zurück auf Lockdowns in einer Phase größter Unsicherheit, als niemand wusste, wie man mit dem neuartigen Coronavirus wohl umgehen solle, was da wohl kommt. Wir verstehen heute den Begriff Krise anders als vor dem Jahr 2020. Wie existenziell abhängig wir von globalen Lieferketten, wie abhängig wir von kooperativen Beziehungen auch mit anderen Gesellschaften geworden sind, deren Leitideologie wir nicht unbedingt teilen, das war lange irgendwie fernes Gerede, politisches Ja, einmal eins sozusagen. Heute ist uns das ganz konkret und greifbar geworden. Und dass Putin ein europäisches Land überfallen würde, das wird sie so geschockt haben wie mich auch. Ob wir verteidigungsfähig sind und einen Zivilschutz brauchen. Seit Februar 2022 erscheinen diese Fragen nicht nur Ihnen, sondern auch all jenen, die sich beruflich und professionell in dem Bereich so bewegen, in einem vollkommen anderen Licht. Und ich vermute, dass Sie die Veränderung in der gesellschaftlichen Stimmung ebenso wie ich mit großer Sorge beobachten. Wir haben es mit äußerst komplexen Problemen zu tun. Einfache Lösungen, das unterstelle ich, kennen auch Sie auf diese Fragen nicht. Einfache Antworten kann auch ich Ihnen nicht geben. Aber vielleicht gelingt mir heute aus diesem Raume hier einen kleinen Impuls zu setzen, die Blickrichtung ein wenig zu verändern, vielleicht etwas zu weiten, in der wir nach Antworten suchen, den Horizont etwas dehnen und darüber miteinander anschließend ins Gespräch kommen. War einleitend schon gesagt, ja, es liegt in unserer Hand, in unserer Verantwortung, was Krisen und Katastrophen eigentlich sind. Es liegt in unserer Hand, was wir machen, um Gesellschaften resilienter, sagen wir, widerstandsfähiger, robuster zu machen für das, was kommt. Es liegt an unserer Hand, überhaupt erst einmal vorauszuschauen, was könnte denn da wohl auf uns zukommen? Worauf sollten wir uns vorbereiten? Wir wissen sehr viel und wir haben die technischen und die ökonomischen Mittel, um eine bessere Welt zu gestalten. Aber die Frage, die ich heute hier stellen und ein bisschen mit Ihnen ansprechen möchte, ist die, warum all das Wissen noch nicht unbedingt etwas verändert. Wir erleben all die Krisen, wir ahnen, dass das, was noch kommt, noch ganz anderes Zerstörungspotenzial hat. Wir wissen, dass wir viel mehr tun müssen. Und doch bleiben wir in unserem Handeln weit hinter dem zurück, taumeln, wie es scheint, immer tiefer von Krise zu Krise. Ich möchte heute darüber sprechen, was Menschen, was Behörden, was Organisationen davon abhält, Dinge zu tun, von denen sie oftmals selbst durchaus überzeugt sind, dass sie getan werden müssten. Ich werde erörtern, dass die da oben zumindest überwiegend nicht zu doof sind, sondern dass es strukturelle Gründe hat, dass Entscheidungsträgerinnen in Politik, Behörden und Organisationen gerade bei den für die Resilienz der Gesellschaft zentralen Fragen oft nicht tun, was sie eigentlich wissen. Diese strukturellen Gründe will ich etwas in den Blick rücken. Ich werde über funktionale Differenzierung Soziologe halt. Ich erörtere noch, was das auf sich hat damit. Moderne Gesellschaften sprechen über Adam Smith und den Bildungsbegriff Wilhelm von Humboldt, über Risiken und Gefahren, auf die wir mit den Antworten vergangener Zeiten reagieren. Die Krisen der Zeit, so meine ich, haben etwas damit zu tun, dass wir nicht tun, was wir wissen. Das ist meine zentrale These, die ich im Folgenden plausibilisieren möchte. Schließen werde ich mit einem Vorschlag, über welchen Hebel der Druck auf nachhaltige Antworten für eine resilientere Gesellschaft erhöht werden könnte. Wissen bedeutet noch keine Veränderung. Ich möchte das an einem Beispiel aus der Forschung zum menschlichen Verhalten in Krisen und Katastrophen veranschaulichen. Am 30. Oktober 1938, es war Halloween, wurde in den USA im Radio das Hörspiel Krieg der Welten nach dem gleichnamigen Roman von H.G. Wells in Form einer fiktiven Nachrichtenberichterstattung ausgestrahlt, die von einer außerirdischen Invasion erzählte. Die Ausstrahlung löste vermeintlich eine landesweite Massenpanik aus. Medien berichteten, dass Menschen verzweifelt aus ihren Häusern rannten, es zu Selbstmorden kam und zahlreiche Menschen mit Schockzuständen behandelt werden mussten. Der Soziologe Hadley Cantrell führte danach Interviews mit Hörerinnen durch und analysierte an die Radiosender geschickte Briefe. Er stellte fest, dass die Reaktionen der Zuhörer sehr unterschiedlich waren, aber nur überhaupt ein sehr kleiner Teil tatsächlich in Angst geriet. Es gab ein erhöhtes Anrufaufkommen beim Sender CBS. Ja, Menschen wollten mehr Informationen, aber er fand keinen einzigen Bericht über Suizide oder die Behandlung von Schockpatienten. Seit den 1940er Jahren beschäftigen sich Soziologen mit dem menschlichen Verhalten in Extremsituationen. Also bei Unfällen, einem Erdbeben oder in Kriegen. Umfangreiche empirische Untersuchungen wurden durchgeführt, die die verbreitete Annahme klar widerlegten, dass Menschen in Katastrophen grundsätzlich panisch reagieren. Panik sei insgesamt sehr selten und trete nur unter ganz bestimmten Bedingungen auf. Keineswegs sei Panik die normale Reaktion, wenn Menschen mit Gefahren konfrontiert sind. Die allermeisten Menschen verhalten sich rational, helfen anderen, organisieren sich, um eine Krise zu bewältigen. Und Sie suchen Informationen. Diese Erkenntnisse waren grundlegend für das wissenschaftliche Verständnis von menschlichem Verhalten in Krisen und Katastrophen. Die Liste an Forschungsprojekten, in denen diese Befunde über die Jahre wieder und wieder bestätigt wurden, ist kaum mehr überschaubar. Aber bis heute ist der so vielfach widerlegte Glaube, dass man bereits mit einer Information über eine mögliche Bedrohung Panik auslösen würde, bei Behörden und in der Politik omnipräsent und handlungsleitend. Achten Sie mal drauf in der medialen Berichterstattung, wie oft Sie von Panik oder Sorgen davor hören, dass Menschen in Panik geraten würden. Man warnt vor möglichen Paniken bei jeder Gelegenheit und so. Ja, es gibt Paniken, bei denen Menschen zu Tode kommen, zu Tode getrampelt werden, erdrückt werden. Wie beim Feuer im Nachtclub Kollektiv in Bukarest 2015, dem 64 Menschen zum Opfer fielen. Auch bei Massenveranstaltungen kommen immer wieder zahlreiche Menschen ums Leben. Ins deutsche Gedächtnis hat sich die Love Parade-Katastrophe vor 14 Jahren eingebrannt. 21 Menschen starben, 650 wurden verletzt. Und immer wieder Hatsch. Allein seit 1990 starben bei 5 besonders schweren Vorfällen in Mekka über 4000 Menschen. Wenn Sie das Risiko nachhaltig reduzieren wollen, Opfer einer Panik zu werden, vermeiden Sie die Hatsch. Schaut man sich diese Fälle von Paniken aber genauer an, so zeigt sich, dass jeweils sehr spezifische Bedingungen in die Katastrophe führten, die bis heute sehr gut erforscht und benennbar sind. Aber es gibt keine Berichte aus westlichen Ländern, bei denen bloße Informationen oder eine Warnung vor einer möglichen Gefahr zu wirklichem Schaden an Leib und Leben führte. Das wäre nun im Grunde meine einzige Folie für den heutigen Abend gewesen, auf denen ich Ihnen ein Bild zeige von einer Pressekonferenz mit dem damaligen Innenminister de Maizière. Sie erinnern sich vielleicht, Hannover 2015, nachdem ein Fußball-Länderspiel aufgrund einer Terrorlage abgesagt wurde. De Maizière wurde gefragt, wie denn die Lage gerade zu bewerten sei, und die Antwort, die er gab, wir erinnern das vielleicht, ein Teil dieser Antwort würde die Bevölkerung verunsichern. Falsche Annahmen darüber, wie die Bevölkerung funktioniert, führen zu einem dysfunktionalen Krisen- und Katastrophenmanagement. Konkret heißt das am Beispiel des Panikmythos: In einer sich entwickelnden Krise werden Informationen zurückgehalten, weil man Sorge hat, man würde damit eben zur Verunsicherung, zur Panik beitragen, die letztlich Menschen gefährdet. Man hält Informationen zurück und trägt aber damit gerade erst zur Verunsicherung der Menschen bei, die gerade dann so sehr nach Informationen suchen. Das Vertrauen in die Aussagen der Behörden schwindet dann, das Misstrauen wächst. Es wird immer schwieriger, eine Lage wirklich kohäsiv, also gemeinsam alle mit an Bord nehmend zu gestalten. Menschen können dann nicht optimal zur Hilfeleistung eingebunden werden und ihnen wird die Möglichkeit genommen, und das wiegt vielleicht am schwersten, überhaupt für sich selber individuell die Lage zu beurteilen und entsprechend Maßnahmen zu ihrem eigenen Schutz ergreifen zu können. Man hält sie im Grunde genommen für ein bisschen zu blöd dazu, diese Übertragung selbst vorzunehmen. Was mache ich jetzt gerade konkret aus der Situation? Das sollen doch besser andere für die Bevölkerung entscheiden. Warnungen werden deshalb verzögert, gegebenenfalls zu spät herausgegeben. Menschen leben aus der unbegründeten Angst, sie durch Informationen zu gefährden, letztlich tatsächlich gefährdet. Meine Damen und Herren, wenn man sich länger in einem Forschungsfeld bewegt, dann kommt man in Kontakt mit EntscheidungsträgerInnen, sei es auf der kommunalen, sei es auf der Bundesebene. Man lernt PolitikerInnen kennen, man lernt Landräte und Bürgermeister, Menschen aus der Verwaltung kennen. Man spricht miteinander und das sind aufgeklärte, kluge Menschen, die nicht von irgendwelchen bösen Kräften aus amerikanischen Kellern gesteuert werden. Das kann ich Ihnen bei allem, was ich bisher weiß, soweit sagen. Man erörtert Forschungsergebnisse. Man schreibt Handlungsempfehlungen in allen denkbaren Formaten, von kurz bis lang, von Spiegelstriche, PowerPoint. Und man lernt, manches kann man noch so gut belegen und immer wieder sagen. Aber ob das Gesprochene wirklich ankommt im Sinne einer dann auch veränderten, angepassten Praxis, das ist damit lange nicht gesagt. Man kann tun und machen, was man will, man dringt mit manchen einfach nicht durch. Das ist meine Frage, wieso ist das eigentlich so? Das ist eine gewichtige Frage, wie ich meine, weil wenn man da weiterkommt, wenn man begreift, wie erreicht man denn eigentlich die Leute, die es eben in den Händen haben, etwas zu gestalten, besser mit dem, was andere schon wissen, dann hat man da vielleicht einen Hebel, der wirklich was in Bewegung setzt. Es liegt also nicht an der Blödheit der Leute. Aber woran dann? Warum also tun sie nicht, was sie wissen? Es gibt dafür, so meine ich, strukturelle Gründe und nun muss ich sie eben ein Stück weit mit in die Soziologie nehmen. Der Soziologe Niklas Luhmann hat es einst so ausgedrückt: Die Gesellschaft besteht heute aus verschiedenen, voneinander weitgehend autarken Funktionssystemen wie Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Medien und Recht. Und diese Systeme folgen jeweils eigenen Logiken, Regeln und Kommunikationsweisen. Diese Ausdifferenzierung gesellschaftlicher Teilsysteme birgt große Vorteile für die Gesellschaft. Sie hat ihren Grund, sie ist funktional. Es können mehr Informationen verarbeitet werden, es kann mehr produziert werden, wenn jedes Teilsystem sich eben auf das spezialisiert, was in seine Zuständigkeiten fällt. Medien können eben mediale Berichterstattung, Wirtschaftsakteure können ein Unternehmen führen, PolitikerInnen sollten ihr politisches Geschäft beherrschen. Sie müssen aber jeweils das der anderen nicht auch noch können. Das hat jeweils aber auch Konsequenzen, die als solche für andere gesellschaftliche Teilbereiche oder auch für die Gesellschaft als Ganze nicht funktional sind, wenn nicht alle immer auf alles schauen. Und diese Folgen können sogar ganz ins Destruktive kippen. Jede dieser gesellschaftlichen Sphären verfolgt eigene Ziele. Die Ziele der anderen Funktionssysteme interessieren sie wortwörtlich nicht. Der Journalist will Quote, ja, er will Menschen erreichen. Ihn interessiert nicht, ob die Botschaft als solche irgendwie normativ gehaltvoll ist. Selbst der Wahrheitsgehalt ist ihm im Zweifel egal. Hauptsache, die Quote stimmt. Appelle, sich an anderen Problemen als denen des eigenen Teilsystems zuzuwenden, Kraft, Energie, Zeit und vielleicht sogar Geld dafür aufzuwenden, etwas zu tun, das individuell bzw. für dieses jeweilige Teilsystem vielleicht sogar nachteilige Folgen hat, etwa weil man als Politiker Wählerinnen verprellt oder den Arbeitsaufwand einer ohnehin schon überlasteten Kommunalverwaltung erhöht, wenn man irgendetwas tut, was andere von einem wollen, womit man aber eben eigentlich gar nicht betraut sein sollte. Solcherlei Appelle prallen weitgehend von ihnen ab. Warum sollten sie diese Kosten auf sich nehmen? Das wäre dieser Logik nach schlechthin irrational, sagen wir nicht rational. Diese Art Rationalität kommt mit der letzten Zeitenwende zur Welt. Es ist eine beschränkte, eine reduzierte Rationalität. Und die Zeitenwende, von der ich hier spreche, die setzt an in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Im Jahr 1776 veröffentlichte Adam Smith sein Buch Der Wohlstand der Nation. Er argumentierte, wenn nur jeder seine eigenen Interessen verfolge, so resultiere daraus qua unsichtbare Hand am Ende etwas für alle Gutes. Je stärker sich alle auf ihre ganz speziellen Fähigkeiten konzentrierten, umso größer sei letztlich der Nutzen für die Gesamtheit. Um das zu verstehen, was Smith damals sagte, wie er es damals meinte, muss man sich aber in seine Zeit zurückversetzen. Smith war nämlich ein Moralphilosoph, nicht einfach nur ein Ökonom, Volkswirtschaftler, wie wir ihn uns heute vielleicht denken würden. Er war ein Moralphilosoph im 18. Jahrhundert, als solcher strenggläubig erzogen, in einem durch und durch religiös geprägten Umfeld. Das Handeln selbst noch der aufgeklärtesten Geister der Zeit war durch die christliche Ethik geprägt. Der Mensch begriff sich als Teil der Schöpfung, zumindest aber als Teil eines noch nicht begriffenen größeren Ganzen. Und wenn Smith also vom nutzenorientierten Handeln des Einzelnen sprach, dann setzte er, wie ich meine, als selbstverständlich voraus, dass Menschen ihren eigenen Nutzen nicht nur für sich ganz individuell, sondern innerhalb eines christlich-ethischen Normen- und Werterahmens suchen. Sie begreifen sich zuvorderst als soziale Wesen, die abhängig sind von anderen, für die man entsprechend Sorge tragen muss und dass man dabei die Schöpfung, sagen wir nun, die Natur zu bewahren habe, war für den Gläubigen sowieso gesetzt. Der individuelle Nutzen ist dann groß, wenn es den Menschen, die für einen selbst wichtig sind, auch gut geht. Aber all das, was für Smith zu dieser Zeit noch ganz selbstverständlich war, blieb bei der Rezeption des Smithschen Werkes auf der Strecke. Übrig blieb der nackte, egoistische Nutzenmaximierer, eine Abstraktion im wahrsten Sinne des Wortes, der sich um nichts schert, außer um sich selbst. Und das wurde zum Modell für die gesellschaftliche Entwicklung in der Folgezeit. Wenn jeder nur das tut, was er oder sie am besten kann, ohne noch um sich herum zu blicken, dann entstehen über Jahrzehnte Lücken. Wenn man sich keiner alles zusammenhaltenden Moral, keinen Normen und Werten mehr verpflichtet fühlt, dann reißt irgendwann das Netz, das alles zusammenhält. Das, was aus dem Werk von Adam Smith gemacht wurde, prägt uns heute. Wir leben in einer Gesellschaft, die funktional differenziert ist, in der die Handelnden erlernt haben, dass es richtig ist, sich ausschließlich auf das zu konzentrieren, was man am besten kann. Ich habe eben das Beispiel des Panikmythos gewählt, weil hier so besonders prägnant Wissen und Handeln auseinanderklaffen. Das Beispiel steht aber für etwas Allgemeines. Wissen führt nicht direkt zu richtigen oder überhaupt zu Handlungskonsequenzen. Und mit Blick auf die Krisen der Zeit, und es gibt genug davon, ist das wichtig. Wenn es Lösungen gibt, dann müssen diese Lösungen in die strukturell bestehenden Systemlogiken einer Gesellschaft hineinpassen, wohingegen Lösungen, die Strukturveränderungen erfordern, praktisch keine Chance haben, auch dann, wenn sie noch so überzeugend belegt sind. Dann liegt das Problem nicht mehr primär darin, dass es zu wenig Studien gibt. Ohne dass sich die Akteure darüber wirklich im Klaren sind, ergreifen sie unterschiedlichste Abwehrmechanismen, um das, was da belegt schon ist, nicht an sich heranzulassen. Natürlich sind bei der Geheimhaltung von sicherheitsrelevanten Informationen begründete Sicherheitsinteressen zu berücksichtigen. Geheimhaltung ist aber immer auch ein Machtinstrument. Sie ermöglicht es staatlichen Institutionen, die Handlungen der Bevölkerung zu steuern, ohne sofortige Kritik oder Widerstand auszulösen. Wir wissen mehr als ihr, macht mal bitte, was wir euch sagen. Der Panikmythos ist essentiell funktional für das Selbstverständlich von staatlichen Institutionen. Er erlaubt ihnen zu entscheiden, was Geheimwissen bleiben muss. Mit dem Argument, dass weitere Informationen die Bevölkerung nur verunsichern würden, kann so schlicht auch staatliches Versagen kamufliert werden. Niemand kann dann mehr so ganz genau sagen, ja, wussten die eigentlich mehr, was wussten sie und warum haben sie so gehandelt, wie sie gehandelt haben. Kurzum, es gibt einfach kein hinreichendes Interesse daran, dieses Wissen zur Kenntnis zu nehmen und den Panikmythos zu entzaubern. Allein durch Appelle bzw. durch die Bereitstellung dieses Wissens wird es dazu nicht kommen. Und das, meine ich, ist wichtig. Das müssen wir in den Blick nehmen, dass dieses Anrennen mit die sind zu doof, sie kapieren es nicht, warum machen sie nicht und so weiter. Das hat einen strukturellen Grund und den müssen wir in den Blick nehmen. Ich meine, wir müssen deshalb neue Instrumente suchen, um die Barrieren, die sich aus der funktionalen Differenzierung, die sich aus der Arbeitsteilung ergeben, zu schleifen. Instrumente, die die jeweiligen Akteure dazu bringen, aus diesem Wissen auch dann etwas zu machen, wenn es Veränderungen bei eingelebten Routinen, Praktiken und Denkweisen erfordert. Ja, auch dann, wenn es sie tatsächlich etwas kostet. Aber das ist noch nicht das ganze Problem. Das Wissen, das wir schon haben, ist nämlich noch nicht das vollständige Wissen, dessen wir bedürfen. Es ist nur das, was die Arbeitsteilung an Wissen generiert hat. Es sind viele kleine Teile, aber noch nicht das, was die Teile zusammenhält. Es ist ein Wissen, das wir erworben haben, im Grunde genommen über Jahrhunderte, darüber, wie die Natur funktioniert, mit welchen Gefahren sie aufwartet, wie wir dem Hochwasser begegnen können, dem Feuer. Lauter kleinteilige Lösungen. Aber heute haben wir es mit einer ganz anderen Qualität von Herausforderungen zu tun. Und dazu haben wir noch nicht das richtige Wissen. Ich nehme Sie kurz mit in das Jahr 1986. Das Jahr 1986 war noch jung. Da explodierte ein Space Shuttle kurz nach dem Start. Challenger hieß es, Herausforderer. Vom Ozonloch war die Rede und von saurem Regen. Man sah Industrielandschaften und rauchende Schlote. Ein Atomkraftwerk explodierte und das Spiegel-Titelblatt zeigte den Kölner Dom unter Wasser mit dem Titel Klimakatastrophe. 1986. Im Rhein starben Fischmassen. Schon wieder ein Chemieunglück. Ich lernte zu Hause von früh auf wirtschaftlich zu denken. Die Gesetze der Volkswirtschaft stehen geschrieben, so hieß es. Der Mensch ist ein egoistischer Nutzenmaximierer. Konkurrenz am Markt, Angebot und Nachfrage machen den Preis. Der Staat konnte es noch nie. Die Notenbank soll die Geldmenge kontrollieren, that's it. Und Arbeitsteilung erhöht die Effizienz. Es war eine Atmosphäre des wirtschaftlichen Aufschwungs. Es ging uns gut daheim in der Familie und auch drumherum konnte man den Eindruck kriegen, eigentlich kann es ja so wohl nur aufwärts gehen. Also es gab nicht an sich Grund, an dieser immanenten Rationalität zu zweifeln, aber dann eben doch all das, was man in der Umwelt beobachtete, all das, was man über Pestizideinsätze schon hörte, diese ersten Nachrichten über den Klimawandel, das rüttelte an diesem Rahmen. Es rüttelte an mir, sagen wir so. Adam Smith kannte ich sowohl schon als 14-Jähriger und das von John Maynard Keynes, der dem Staat eine aktive Rolle in der Wirtschaft zuschrieb, nicht zu halten sei. Das war mir lange, bevor ich Milton Friedman und die Chicagoer Schule der Ökonomie kennenlernte, sprichwörtlich beim Abendessen in den Mund gelegt. Die Märkte regulieren sich optimal, wenn man sie sich selbst überlässt. So einfach ist das. Ich lernte ein rational durchstrukturiertes Weltbild. Warum es Armut gibt? Weil die Märkte eben nicht frei sind. Und die Umweltprobleme? Naja, der Markt findet Technologien, wenn man ihn nur lässt. Atomarer GAU, Sozialismus halt. Arbeitslosigkeit ist notwendig und funktional. Mir kamen also Zweifel. Wir haben mehr, als wir zum Leben benötigen, andere hungern. Was legitimiert diese Art des Lebens angesichts solchen Leides? Kann man wirklich nichts tun? Ist das nicht nur ein ganz faules Argument, sich aus allem herauszunehmen? Ist es wirklich so, dass man sich auf das beschränken soll, was einen ganz alleine betrifft und auch der Staat sich aus allem raushalten muss und das am Ende wie durch eine unsichtbare Hand schon alles irgendwie zum Guten wird? Warum denn all diese für jeden sichtbaren Probleme? 8 Jahre später begann ich mein Studium. In einer Vorlesung zu Immanuel Kants Kritik der reinen Vernunft lernte ich seine 4 Leitfragen kennen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Und schließlich, was ist denn nun eigentlich der Mensch? Ist er wirklich der egoistische Nutzenmaximierer? Oder geht es im Leben vielleicht um so etwas ganz Amorphes wie Sinn? Dann begegnete ich Lars Clausen, Soziologieprofessor an der Uni in Kiel. Ich könnte den Abend füllen mit einer Laudatio, da kämen mir nur Superlative in den Sinn. Jemand nannte ihn mal den vielleicht letzten Enzyklopädisten. Er war ein Bücherwurm, wohl schon mit 6 Jahren. Althumanistisches Gymnasium, ausgestattet mit der Gabe, die man ein absolutes Gedächtnis nennt. Jedenfalls war das der Eindruck, den ich gewann in den Vorlesungen, in denen er nach Belieben aus Arno Schmidts Zettels Traum zitierte oder Homers Ilias auf Altgriechisch sang und dabei über die Bühne tanzte. Warum es zu Katastrophen kommt? 11.000 Jahre Kulturgeschichte, das war der Horizont, in dem Lars Clausen dachte. Clausen hatte die bis heute einzige soziologische Theorie der Katastrophe geschrieben. Ich verschone sie. Selbst am Thema interessierte Studierende schauen mich etwas verzweifelt an, wenn ich ihnen etwas von den 6 Stadien hin zur Katastrophe erzähle, vom 1. Stadium der Friedensstiftung, wo alle Probleme höchst rational gelöst sind, alle miteinander sprechen und alle einander verstehen, bis zur Liquidation der Werte, in der Verschwörungsmythen allgegenwärtig sind und niemand nichts und niemandem mehr traut. Lesen Sie es, er war auch Literaturwissenschaftler, das ist im Grunde genommen Kunst, was man da liest. Definitiv kein einfacher Stoff, könnte es immer und immer wieder machen und immer wieder ganz Neues drin entdecken. Die Studierenden wollen aber heute von mir, wie andere auch, vornehmlich hören, wie man Menschen vor den Wassermassen schützen kann, die eine 5B-Wetterlage, die Sie nun auch alle kennen, abregnen lässt. Lösungen bitte. Was Konkretes. Jetzt 2 Seiten maximal, das muss irgendwie in die Kaffeepause passen. Aber so entgeht Ihnen, dass man in dieser Theorie bei Lars Clausen lernt, dass man mit Blick auf Katastrophen gerne Wichtiges übersieht und dann in eine ganz falsche Richtung denkt und lenkt. Man lernt, dass kollektives Scheitern, die Katastrophe also, nicht den Wassermassen zuzuschreiben ist. Die Natur kennt keine Katastrophen. Die Ursachen für dieses kollektive Scheitern liegen in der Gesellschaft. Zum Beispiel darin, dass eine Gesellschaft nur mehr auf schnelle Antworten schaut. Nicht beim Wasser, in der Gesellschaft müssen wir suchen. Sie kennen vielleicht die Geschichte von dem Betrunkenen, der vor seiner Haustür den Boden nach seinem Schlüssel absucht. Da sieht ihn ein Passant und hilft ihm bei der Suche. Nach einer ganzen Weile fragt er, sind Sie sicher, dass Sie den Schlüssel wirklich hier verloren haben? Nö, sagt der Betrunkene, das war dort drüben, aber hier ist mehr Licht. Gesellschaften neigen dazu, dort zu suchen, wo man schon viel Licht ist. Und sie finden viele Gründe, die sie darin bestärken, besser am Licht zu suchen, als die begrenzten Kapazitäten auf die Dunkelheit zu richten. Ich kann Ihnen da endlos viele Beispiele nennen. Denken Sie an große Übungen des Bundes, nur um eines rauszupicken, die Lükex-Übung, länderübergreifende Krisen-Exercise-Management-Übung. Finden alle 2 Jahre in der Regel statt. Das ganze Design der Übungen ist so angelegt, dass man lieber nicht an Grenzen kommt. Ja, dass man immer gerade so da landet, dass es noch ganz gut klappt. Das sollte nicht das Wesen einer Übung sein. Eine Übung sollte die Schwachstellen zeigen. Die sollte zeigen, was eben gerade nicht klappt. Da muss man ran, auch wenn es weh tut. Aber genau das will ich Ihnen hier eben damit sagen. Da gibt es Abwehrmechanismen auf allen Ebenen, die dafür sorgen, nee, wir wollen jetzt nicht an den Pranger geraten. Also machen wir das eben so, dass es noch alles ganz gut klappt. Für Lars Clausen liegt darin ein zentrales Motiv, aus dem Katastrophen resultieren. Er formulierte das so: Die Katastrophe nimmt ihren Lauf, wenn eine Gesellschaft nicht mehr überall sucht, sondern den Rundumhorizont drohender Gefahren verengt. Meine Damen und Herren, in den letzten Jahren ist etwas geschehen mit der Stimmung der Gesellschaft. Alles scheint irgendwie krisenhaft geworden zu sein. Das hat uns hier auch heute zusammengeführt. Zuversicht in eine positive Zukunft, das findet man bei Alt und vor allem bei Jungen immer seltener. Die mediale Berichterstattung kennt kaum mehr etwas anderes als Kriegsberichte und Schreckensszenarien über eine Welt im Klimawandel. Und das findet seinen Ausdruck dann auch im Ohrengang. Und das lässt sich über keine sozialwissenschaftliche Studie so linear herleiten, warum das irgendwie miteinander zusammenhält. Auch da landet man bei den einfachsten aller Antworten. Das ist denn die aktuelle Stimmungslage, die sagt, Migration halt. Ja? Aber abzubilden, dass da eine ganz allgemeine Verunsicherung sich in der Bevölkerung breit macht, die resultiert aus ganz vielen miteinander in Beziehung stehenden Prozessen, das leistet keine solcher Studie. Medien wiederum brauchen diese Studie, um überhaupt berichten zu können. Also greifen sie auf das zurück, was eben da ist, sei es noch so falsch. Vor lauter Krisen scheint auch bei aufgeklärteren Geistern die Neigung größer zu werden, den Sündenbock zu suchen. Aufklärung auf dem Rückzug, magisch-mythische Verklärung auf dem Vormarsch, ich sagte es schon. Wenn alles immer komplexer wird, dann hilft man sich mit ganz einfachen Antworten, mit der Suche nach dem Sündenbock. Lars Clausen mahnt, das ist der Stoff, aus dem Katastrophen werden. Klimawandel, Pandemie, Geflüchtete, Ukraine, Terror, Antisemitismus und so weiter. Jede Krise, jede Katastrophe wirft ganz spezifische Fragen auf. Sie verlangt nach sehr spezifischen Expertisen und Antworten. Und ich hatte natürlich in der Vorbereitung zum heutigen Abend gedacht, ich picke da etwas heraus und erzähle Ihnen euch von ein paar Forschungsprojekten oder so. Aber ich finde, das ist nicht das Wesentliche, wo wir hinschauen sollen. Es ist etwas anderes, wonach wir gucken müssen. Vielleicht liegen wichtige Ursachen für diese Krisen gar nicht dort, wo wir suchen. Vielleicht müssen wir auch noch in ganz andere Richtungen schauen, um Antworten zu finden, auf die wir sonst überhaupt nicht kommen. Haben wir den Gefahren und auch den Lösungshorizont eingeschränkt und bemerken gar nicht, dass wir uns selbst in eine Dynamik hineinbewegt haben, die uns als Gesellschaft anfällig macht für Manipulationen und Attentate. Wir schauen auf die Attentäter und nicht darauf, dass wir ihnen die Folie erst gestalten. Und dann kommt der Messersticher und erreicht genau das, was er wollte. Wie gesagt, ob Sie hier mit guter oder schlechter Stimmung rausgehen, das hängt an Ihrer Kondition. Ich hoffe aber doch mit nicht ganz negativer, weil ich ja mit einem etwas positiven Ansatz enden werde. Ich lernte über meine eigenen Arbeiten in lauter zahlreichen kleinen Projekten. Ich führte viele davon durch, zu allen möglichen Themen. Ich lernte dabei, dass dem disziplinären Blick und dem Arbeiten in dieser Art etwas entgeht und dass unsere Institutionen, und das schließt auch Forschungseinrichtungen mit ein, nicht darauf ausgerichtet sind, dieses Meer adäquat zu adressieren. Auch Forschungen sind in sich oder Forschungsinstitute, die Forschung an sich, die Wissenschaft, arbeitet innerhalb eines selbstdefinierten Rahmens. Sie ist keineswegs notwendigerweise auf die Probleme der Welt gerichtet, sondern vielmehr darauf, was bringt Zitationen? Was hilft mir in meiner wissenschaftlichen Karriere? Auch sie ist entkoppelt und muss sozusagen erst wieder in die Welt geholt werden. Ich werde auf dieses in die Welt holen gleich zurückkommen. Wenn ich auf sowas zu sprechen komme, dann wird mir ganz oft entgegengehalten, es gibt doch interdisziplinäre Forschung, auch mit Praxispartnern beschäftigt man sich inzwischen viel. Es gibt auch die großen Forschungszentren wie Fraunhofer oder Helmholtz. Es gibt auch lauter Beiräte wie den Wissenschaftlichen Beirat für globale Umweltfragen. Natürlich, ich bin selber in solchen, nicht in diesem, aber in anderen. Ich weiß, wie die arbeiten und sage genau deshalb, das reicht bei weitem nicht. Das ist nicht das Format, mit dem wir auf die tatsächlichen Herausforderungen antworten können. Gremien, die alle paar Wochen einmal tagen und gemeinsam Berichte verfassen, Projekte, an denen verschiedene Disziplinen beteiligt sind, diese Formate sind nicht hinreichend, um die Komplexität dessen zu erfassen, was es existenziell gefährlich wird. Immer sind es doch nur Menschen, die da zusammenkommen, die über viele, viele Jahre schon gelernt haben, in Silos zu denken. Aber sie haben nicht gelernt, problemorientiert verschiedenste Perspektiven miteinander zu verbinden. Das fehlt. Zeitenwende, was heißt das? Ein Blick in die Etymologie lehrt Beginn einer neuen Zeit, der Übergang, die Wende von einem für wesentlich erachteten Zeitabschnitt, einer Ära, einer Epoche in eine neue. Der Beginn der christlichen Zeitrechnung war als Zeitwende bezeichnet. Ich sagte schon, auch das Jahr 1789 kann als solche bezeichnet werden. Ich meine, dass wir heute ganz am Anfang eines Epochenumbruchs stehen. Eine Zeit, die mit Immanuel Kants Sapere Aude begann, geht zu Ende und eine neue hat begonnen. Unser Blick und unsere Antworten stammen aus einer anderen Epoche. Sie brauchen sozusagen wenigstens ein Update. Naturgefahren kennt der Mensch seit jeher. Über die Jahrtausende hat er sich mit ihnen mehr oder weniger arrangiert. Er hat viele verschiedene Wege gefunden, sich gegenüber den Naturgewalten besser zu schützen und ihre Auswirkungen zu reduzieren. Arbeitsteilung hat auch hier soweit ganz gut funktioniert. Aber schon die Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzende Industrialisierung brachte eine gänzlich neue Qualität von Gefahren. Allein durch tausende Dampfkesselexplosionen kamen im 19. Jahrhundert mehr als 5000 Menschen zu Schaden. Wahrscheinlich hat sie schlicht keiner gezählt. Welche zerstörerische Kraft die technologische Entwicklung mit sich brachte, zeigte sich aber erst in der Urkatastrophe des Ersten Weltkrieges und den Entwicklungen der Folgejahre bis zu den Gaskammern von Auschwitz und Treblinka. Als große Beschleunigung wird die Entwicklung bezeichnet, die nach Ende des Zweiten Weltkriegs einsetzte. Die beiden Weltkriege zusammen hatten radikal die tradierten Ordnungen hinweggewischt und damit zugleich Räume geschaffen für die Freisetzung von Kräften in bis dato unbekanntem Ausmaß. Bevölkerungswachstum, technologischer Fortschritt, Industrieproduktion, Konsum und Energieverbrauch explodierten geradezu. Das ging einher mit radikalen Umweltveränderungen, einer Zunahme der Treibhausgasemissionen, großflächiger Entwaldung, Verlust von Biodiversität, Begradigung von Flüssen und so weiter. Wir haben heute in Deutschland Behörden und Verwaltungen, Feuerwehren, einen professionellen Rettungsdienst, wie man schätzt, etwa 1,8 Millionen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. By the way, wussten Sie das, dass der Katastrophenschutz in Deutschland ehrenamtlich organisiert ist? Was einem selber so völlig trivial erscheint, merke ich manchmal, muss man anderen sagen und dann kommt ein großes Staunen. Wie kann das sein? Die sind gar nicht vollberuflich da. Wir haben das, was man den Katastrophenschutz nennt. Feuersturm, Wasser, alles, was räumlich und zeitlich begrenzt bleibt und sich arbeitszeitig abarbeiten lässt, können sie mehr oder weniger gut bewältigen. Aber was ist mit all den Gefahren, die der Mensch in den letzten Jahrzehnten durch sein eigenes Tun erzeugte? Was ist zum Beispiel mit einer Pandemie? Dafür gibt es keine Behörde. Es gibt kein irgendwie gerahmtes Krisenmanagement oder sowas. Ja, es gibt nichts, keine Ansprechperson, die sich verantwortlich zeichnet dafür, wenn eine Gesellschaft in eine Pandemie geht. Da ducken sich alle weg und sagen, naja, da gibt es das RKI, da gibt es dann ja auch vor Ort entsprechende Gesundheitsämter. Und dann. Es gibt alle möglichen Akteure, die da irgendwie zu benennen sind, aber so richtig Gesamtverantwortung ist schlicht nicht da, weil schon da der Rahmen dafür fehlt. In eben jenem Jahr 1986 erschien das Buch Risikogesellschaft von Ulrich Beck. Beck argumentierte, dass moderne Gesellschaften zunehmend durch selbstproduzierte Risiken geprägt werden, die tiefgreifende Auswirkungen auf die sozialen und politischen, wirtschaftlichen Strukturen haben und alles, was wir bisher an Gefahren kannten, in den Hintergrund treten lassen. Die Risikogesellschaft stehe im Zeichen der Bewältigung und Kontrolle einer ganz neuen Qualität von Risiken, die vor allem durch die Folgen der Industrialisierung beeinflusst werden. Nicht die Natur ist uns mehr gefährlich, sondern das, was wir selbst schon in der Vergangenheit und gegenwärtig verantworten. Risiken wie Umweltverschmutzung, Atomunfälle oder der Klimawandel hätten globale Auswirkungen, so Beck, die sich räumlich und teilweise deutlich zeitlich versetzt bemerkbar machen werden. 1986. In der Risikogesellschaft entstünden ganz neue Herausforderungen für die Demokratie. Er sagt, die traditionellen politischen Institutionen und Mechanismen, die nach 1945 initiiert wurden, seien nicht ausreichend, um mit den globalen und komplexen Risiken umzugehen. Beck spricht von der Notwendigkeit einer subpolitischen Ebene, auf der neue Akteure wie NGOs, Wissenschaftler und Bürgerbewegungen über neu entstehende Formate parlamentarisch-demokratische und verwaltungsmäßige Entscheidungsfindungsprozesse ergänzen. Heute, 40 Jahre später, sehen wir nicht nur den Klimawandel als existenzielles Risiko in aller Deutlichkeit. Da sind Weltmeere voller Plastik, Biodiversität gehen in ungeheurer Geschwindigkeit für alle Zeit verloren. Die Konsequenzen sind schlechthin unabsehbar. Wir erfahren bereits, welch ungeheures Potenzial zur Zerrüttung globaler und regionaler Ordnung oder zur Überwachung mit künstlicher Intelligenz einhergeht. Und die Pager-Angriffe im Libanon zeigen uns, dass Kriege längst nicht mehr auf Kanonen und Raketen beschränkt sind. Jeden Tag werden Kommunen, Unternehmen und Krankenhäuser in Deutschland über den Cyberraum angegriffen. Über Wochen müssen ganze Gemeinden offline gehen. Und das ist alles, wie ich sagen würde, noch recht harmlos. Nationalstaaten sind dabei nur noch Akteure unter anderen. Wie stark ein Elon Musk bereits taktisch eingreift im Ukraine-Krieg, man ahnt es nur. Schauen Sie nachher mal, ich glaube, Spiegel Online war es, da ich eben gerade, ich hatte das natürlich links geschrieben, dass er da vielleicht eventuell versehentlich was erfunden hatte, was den Chinesen erlaubt, die Tarnkappenbomber der USA zu detektieren. Und da ist eine sich verschärfende und überall spürbare Ungleichverteilung der ökonomischen Güter. Aber auch die Chancen sozialer Teilhabe oder seine Rechte zu verteidigen oder durchzusetzen, sind sehr ungleich verteilt. Menschen können sich das Wohnen in den Städten nicht mehr leisten. Es ist eine gefühlte Ungerechtigkeit, teilweise entkoppelt von dem, was die Statistiken über die Entwicklung des Wohlstandes tatsächlich sagen. Ein Gefühl aber, kein Gehör zu finden in einem Klima, das immer mehr individuelle Leistung fordert und das Zurückbleiben als individuelles Versagen markiert, während die Zukunftsvisionen nur mehr Krisenszenarien beinhalten. Migration, Ungleichheit, Lieferketten, Inflation, Hochwasser, Terror, Krieg, alle diese Prozesse erfordern Fachexpertise. Es braucht den Virologen für eine Pandemie, braucht auch den Konfliktforscher für den Nahen Osten und den Meteorologen zum Verständnis einer 5B-Wetterlage. Für all das gibt es Behörden, Forschungseinrichtungen, Fachgremien, Spezialisten. Es gibt die Feuerwehren, die Brände bekämpfen, Rettungssanitäter, die sich um Verletzte kümmern, Ämter, die den Hochwasserschutz koordinieren. Aber für die komplexen Krisen und Gefahren der Zeit schlicht nichts. Was ist mit dem komplexen Zusammenwirken all dieser Prozesse, all dieser Dynamiken, die sich an keinerlei disziplinäre Grenzen halten? Sollte nicht wenigstens der Versuch unternommen werden, auch diese integriert zu beobachten? Das Innenministerium wehrt ab. Wir haben doch gerade eine nationale Resilienzstrategie verabschiedet, die dazu auffordert, dass Risikoanalysen verbessert, dass mehr in den Schutz kritischer Infrastrukturen investiert, dass mehr geübt und sogar, dass die Zusammenarbeit zwischen Bundesministerium, Behörden und anderen Akteuren gestärkt werden solle. Allerdings unter Haushaltsvorbehalt, also mit anderen Worten, es darf nichts kosten. Nein, ich meine, das reicht nicht. Und wenn ich sowas lese, muss ich Ihnen gestehen, dann werde ich innerlich aggressiv. Weil dann denkt man sich nämlich, wie viele Leute lesen das eigentlich so kritisch und, oder nehmen das wahr, diesen Haushaltsvorbehaltssatz, der da irgendwo mitten auf der letzten Seite noch steht. Ja? Bis dahin hat man das gelesen und denkt, oh ja, Aktivität, da passiert was. Aber es darf nichts kosten. Nein, ich meine, das reicht nicht. Ich sehe nicht, warum der Appell zu weniger Silo-Denken und mehr Zusammenarbeit ausreichen soll, den Rundumhorizont drohender Gefahren wieder zu erweitern. Und ich sehe nicht, wie wir so zu einem Rundumhorizont auch möglicher Lösungen gelangen. Ich bin der Ansicht, dass es eines solchen politischen Strategiepapiers bedarf, aber ich denke, dass wir uns etwas vormachen, wenn wir meinen, das sei schon damit etwas gewonnen. Das geht an der Realität all der Widerstände in den funktional ausdifferenzierten Gesellschaften vorbei. So in dem Tempo werden wir heillos hinterherlaufen und weiter von einer Krise in die nächste stolpern. Es klafft eine Lücke in der Schutz- und in der Lösungsarchitektur der Gesellschaft, nämlich die, dass wir die größten Gefahren nicht aufeinander beziehen, nicht nach strukturellen Ursachen fragen, die im Gesellschaftlichen zu suchen sind, nur weil das Licht eben anderswo heller erscheint. Die Zeitenwende um 1789. Die Welt war im radikalen Umbruch, das Oberste verkehrte sich zum Untersten, wie Marx es später mal formulierte, und umgekehrt. Was kann in einer solchen Zeit wohl Halt geben und Orientierung? In dem heutigen Sprachjargon, was ist und wie gelangt man in einer solchen Zeit des radikalen Wandels zur Resilienz? Das war im Grunde genommen die Frage Wilhelm von Humboldts. Für ihn lag der Schlüssel in Bildung. So schrieb er im Jahre 1797, wenn aber alles außer uns wankt, so ist allein noch in unserem Innern eine sichere Zuflucht offen. Der Mensch, so Humboldt, sei deshalb von vornherein zu befähigen, mit den mannigfaltigsten Situationen, so nannte er das, umgehen zu können. Er begriff Bildung gewissermaßen als Komplement zur Ausbildung. Während die Ausbildung dem Menschen spezifische Fähigkeiten und Fertigkeiten vermitteln soll, die ihm erlauben, seinen Tätigkeiten effizienter nachzugehen, so müsse Bildung ihn durch vielfältige Erfahrungen befähigen, auch in verschiedensten Situationen klarzukommen. Bildung befähigt zum Rundumhorizont bei der Suche nach Lösungen für mannigfaltige, auch für bis dahin unbekannte Probleme. Das eben nennen wir heute Resilienz. Sein jener Freund Friedrich Schiller sprach in seiner Antrittsvorlesung im Mai des Revolutionsjahres 1789 in eine ganz ähnliche Richtung und unterschied den Brotgelehrten vom philosophischen Kopf. Der Brotgelehrte, das ist der Homo economicus. Er optimiert seine Tätigkeiten darauf, seine eigene Position zu verbessern. Er absondert auf das Sorgfältigste, was ihm nicht direkt zum Nutzen ist, so Schiller. Und das Gegenstück dazu ist der philosophische Kopf, wie er das nannte. Wo der Brotgelehrte trennt, da vereint der philosophische Geist. In einer weltweit arbeitsteilig ausdifferenzierten technologischen Zivilisation des fortgeschrittenen 21. Jahrhunderts geht es nicht ohne Arbeitsteilung und nicht ohne Spezialisten. Es braucht den rational Handelnden, der den Mitteleinsatz effizient kalkuliert und seine ihm gegebenen speziellen Fähigkeiten optimal einbringt. Aber es braucht auch diejenigen, die losgelöst von den Zwängen der ökonomischen Optimierung im Kleinen die größeren und ganz großen Zusammenhänge beobachten und darüber nachdenken können, welche Effekte sich aus den vielen isolierten Handlungen ergeben. Es braucht die Ausbildung, es braucht auch die Bildung, den Brotgelehrten und den philosophischen Kopf. Was also tun? Humboldt sagte, der Mensch müsse zur Welt finden. Er solle aktiv und eigenverantwortlich die Welt verstehen und sich mit ihrer ganzen Verwobenheit und Komplexität auseinandersetzen. Nicht beim Partikularen soll er stehen bleiben, für das er sich ausbilden lässt. Er solle sich den Zusammenhängen stellen, sich nicht auf abstraktes Wissen beschränken, sondern das Denken, Fühlen und Handeln, die menschliche Suche nach Sinn, mit umfassen. Zur Welt finden. So heißt das bei Humboldt, sich als Teil eines größeren Ganzen zu erkennen, verbunden mit und angewiesen auf Mitmenschen und eine lebenswerte Welt. Meine Damen und Herren, ich bin kein Esoteriker, aber ich halte viel vom Humboldtschen Bildungsbegriff. Er sollte wieder einen stärkeren Platz finden im Schulsystem und in der Universität. Aber die Verantwortung für die Krisen der Zeit liegt nicht bei den Individuen allein. Die wesentlichen, die Resilienz der Gesellschaft betreffenden Weichenstellungen werden, so meine ich, in voneinander entkoppelten gesellschaftlichen Teilsystemen getroffen. Wie lassen sich diese Teilsysteme wieder zur Welt bringen? Ich meine, dazu sind Institutionen zu schaffen, die Entscheidungsträgerinnen in den entkoppelten Teilsystemen von außen sozusagen dazu veranlassen, die einzelnen Krisen und Katastrophen im größeren Zusammenhang zu betrachten und Lösungen zu finden, die strukturelle Krisenverschärfer ansprechen. Könnten Sie sagen, das ist doch das Volk. Das gibt doch von außen über die Wahl, die entsprechenden Impulse. Dem halte ich entgegen nein, denn das, was wir an Krisenphänomenen haben, das kann der oder die Wählerin alleine beim Urnengang eben als solche tatsächlich nicht überblicken. Das geht nicht. Das kann auch kein einzelner Wissenschaftler tun. Das kann keiner aus der Behörde. Dafür braucht es das kollektive Wissen, das kollektive Zusammenwirken. Nehmen Sie das, was ich jetzt abschließend skizzieren werde, bitte lediglich als Gedankenspiel, als Impuls zum gemeinsamen darüber nachdenken, ob es genauso aussehen könnte. Darum geht es mir nicht. Ich möchte nur den Horizont möglicher Lösungen erweitern. Ich stelle mir vor, es gäbe ein sehr großes Haus, unter dessen Dach Wissenschaftlerinnen aller für krisenhafte Prozesse relevanten Disziplinen, Expertinnen aus der Praxis, Vertreterinnen von NGOs, Vereinen, Initiativen, sozialen Bewegungen, Interessengruppen und Stiftungen. Letztlich alle, die sich daran beteiligen wollen, an der Lösung systemischer gesellschaftlicher Probleme, dass diese alle zusammen daran arbeiten, einen eigenen Nachwuchs auszubilden, der von vornherein disziplinübergreifend denkt. In diesem Zentrum, unter diesem Dach, arbeiten all diese Menschen nicht für 2-3 Jahre im Rahmen eines Projektes, sondern wirklich dauerhaft zusammen. Sie würden zunächst Szenarien entwerfen, das heißt Modellierungen zukünftiger Entwicklungen. Wie könnte ein lebenswertes Deutschland im Jahre 2050 wohl aussehen? Eine positive Vision setzt gerade in dieser Zeit Kräfte frei. Sie würden fragen, welche Entwicklungstrends sind heute bereits absehbar? Welche davon würden wohl zu Problemen führen? Welche Lösungen werden bereits diskutiert? Welche Risiken und Gefahren kennen wir? Welches Wissen ist dazu wohl vorhanden, das zusammengetragen und im größeren Zusammenhang bewertet werden muss? Sie würden all das gemeinsam tun, was bislang in zahllosen verschiedenen Winkeln der Gesellschaft verstreut getan, aber nicht zusammengeführt wird. Man trägt die verstreut vorhandenen Antworten zusammen und bezieht sie aufeinander. Welche Formate sich dazu besonders gut eignen, dieses Wissen so aufzubereiten, dass es der Gesellschaft zugutekommt? Wie sich Transparenz nicht nur auf dem Papier, sondern auch so gestalten lässt, dass der sehr heterogenen Bevölkerung der Zugang zu diesen Informationen optimal erleichtert wird? Welche Formate sich eignen, um die Menschen für diese Informationen zu interessieren, wie man sie ansprechen und einbinden kann, etwa um mit ihnen gemeinsam zu eruieren, welche Risiken sie fürchten und welche Politiken geeignet wären, um diesen Sorgen zu begegnen. All das wird in einem Raum der Begegnung mit stets offenen Türen für alle Interessierten erarbeitet und ausgestellt. Szenarien können dabei helfen, filmisch aufbereitet, können Sie auf leicht zugängliche Art und Weise veranschaulichen, welche Maßnahmen mit gewissen Wahrscheinlichkeiten zu welchen Auswirkungen führen können, beziehungsweise auch, was geschieht, wenn man diese Maßnahmen nicht ergreift. Hinsichtlich des Klimawandels könnten so politische Strategien auch in ihren mittel- und langfristigen Auswirkungen greifbar gemacht werden. Frustrationen entstehen häufig daraus, sich nicht gut informiert gefühlt zu haben und von einer Entwicklung so überrascht worden zu sein. Maßnahmen, die Menschen etwas abfordern, werden weniger leicht abgelehnt, wenn sie gut begründet werden, zumal wenn es gelingt, dabei die Notwendigkeit kollektiver Anstrengungen unter Berücksichtigung grundlegender Fairnessprinzipien und sozialem Ausgleich zu vermitteln. In solch einem Zentrum wäre das verfügbare, disziplinäre und das Praxiswissen vorhanden, das nun aber über die tägliche gemeinsame Arbeit ständig aufeinander bezogen wird. Es entwickelt sich ein Lernprozess, in dem man die Sprache der jeweils anderen zu verstehen lernt, ihre fachspezifischen Sichtweisen sieht, ihre Prioritäten, auch aus betroffenen Perspektive. Das Freigestelltsein von unmittelbaren Konkurrenz- und Verwertungsinteressen des akademischen und des ökonomischen Betriebes erlaubt den offenen Dialog, das in die Welt kommen. Es öffnet den Blick für die tatsächliche Komplexität der Herausforderung. Das alles schafft Vertrauen. Dieses Vertrauen durch Unabhängigkeit ist in Zeiten, in denen Vertrauen in Behörden und alle, die irgendwie im Verdacht stehen, im Staatsauftrag zu handeln, strategisch untergraben wird, von größter Bedeutung. In der Pandemie wären dort die Ansprechpersonen gewesen, Virologinnen, Psychologinnen, Bildungswissenschaftler, Krankenpflegerinnen und so weiter, die lange vor der Pandemiebeginn über viele Jahre am Pandemieszenario gearbeitet hätten und so ein breites Bild der über das virologische Geschehen hinausgehenden Dynamiken einer Pandemie hätten in die Gesellschaft tragen können. Die in einem solchen Zentrum Arbeitenden überblicken Risikopotenziale besser als alle Behörden. Sie wissen auch, welche Ressourcen der Staat vorhält, um diesen Risiken zu begegnen. Das heißt, sie erkennen die Lücken, die sonst niemand so gut sehen kann und von denen zu viele ein Interesse daran haben, dass sie niemand sehen kann. Weil die Bevölkerung diesen unabhängigen Akteuren mehr vertraut als den staatlichen Einrichtungen, hört man auf ihre Mahnung. Wenn von ihnen ein Aufschrei kommt, Achtung, Schutzlücke, dann kann das WählerInnen anders mobilisieren und darüber auch den Druck auf politische Akteure übertragen. An dieser Stelle zügig nachzubessern, ansonsten ginge nämlich die nächste Wahl verloren. Könnten also über derartige Impulse von außen, eben aus der Zivilgesellschaft, Brücken gebaut werden zwischen den gesellschaftlichen Sphären, könnte so ein struktureller Wandel hin zu einer resilienteren Gesellschaft eingeleitet werden? Das ist meine offene Frage, mit der ich ende und gespannt bin auf eine Diskussion. Vielen Dank.
Neue interdisziplinäre demokratische Institutionen für eine faire, lebenswerte und resiliente Gesellschaft, die besser gegen Krisen und Katastrophen geschützt ist. Eine ziemlich schöne Perspektive, über die man sicher gut diskutieren kann. Martin Voss war das im Vortrag für euch. Infos und Links zum Redner und zur Veranstaltung und diesmal auch Quellen findet ihr wie immer in den Shownotes und auf unserer Seite. Super spannender Vortrag fand ich, vielen Dank. Aber ich habe auch ein bisschen Kritik und die kann ich mir zum Abschluss nicht verkneifen, sorry. Mir ist schon klar, dass Martin Voss ein prototypisches Bild vom Journalismus als System und seiner Funktion zeichnet. Mir ist aber trotzdem wichtig zu sagen an der Stelle, dass es meines Erachtens nicht so ist, dass alle Journalisten und Journalistinnen nur Quote im Kopf hätten und wir uns für normativen Gehalt oder Wahrheit nicht interessieren. Das mag es auch geben, leider ist aber nicht mehrheitlich so. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Dass das Mediensystem als Ganzes, inklusive Social Media und auch das Konzept Nachrichten an sich in ihren Logiken auf Aufmerksamkeit ausgerichtet sind, das stimmt und ja, das finde ich auch problematisch. So, das war mir noch wichtig zum Schluss. Das war der Hörsaal für heute. Am Mikro war ich, Katrin Ohlendorf. Ich sage Tschüss für dieses Jahr, aber zwei Folgen gibt es 2024 noch für euch und die kommen von meiner Hörsaalkollegin Nina Bust-Bartels. Macht's gut, bis bald und genießt die Feiertage. Ciao!
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.